Als der Dämon seine magischen Kräfte auseinandergetrieben sah, kam er erneut vor Keshava, die Persönlichkeit Gottes, und versuchte voller Wut, ihn mit seinen Armen zu umschließen, um ihn zu erdrücken. Aber zu seiner Verwunderung fand er, dass der Herr außerhalb des Kreises seiner Arme stand. Erläuterung. In diesem Vers wird der Herr als Keshava angesprochen, weil er am Anfang der Schöpfung den Dämon Keshi tötete. Keshava ist ebenfalls ein Name Krishnas. Krishna ist der Ursprung aller Inkarnationen und es wird in der Brahma Sanghita bestätigt, dass Govinda, die höchste Persönlichkeit Gottes, die Ursache aller Ursachen, gleichzeitig in seinen verschiedenen Inkarnationen und Erweiterungen existiert. Der Versuch des Dämons, die höchste Persönlichkeit Gottes zu messen, ist bedeutsam. Der Dämon wollte den Herrn mit seinen Armen umschließen, in dem Glauben, er könne mit seinen begrenzten Armen den Absoluten durch materielle Kraft fangen. Er wusste nicht, dass Gott der Größte der Großen und der Kleinste der Kleinen ist. Niemand kann den höchsten Herrn einfangen, noch kann man ihn unter seine Herrschaft bringen. Der dämonische Mensch aber versucht immer, die Länge und Breite des höchsten Herrn zu messen. Durch seine unbegreifliche Kraft kann der Herr die universale Form werden, wie in der Bhagavad Gita werden wird, und zugleich kann er in ein Kästchen seiner Geweihten als ihre verehrenswerte Bildgestalt weihen. Ja, das kann er. Krishna Chaitanya Prabhu hat so ein Kästchen, wo der Herr drin weilt. Es gibt viele Gottgeweihte, die eine Statue des Herrn in einem Kästchen aufbewahren und sie mit sich überall hintragen. Jeden Morgen verehren sie den Herrn in dem Kästchen. Der höchste Herr Keshava oder die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, wird nicht durch irgendeine Messung nach unserer Rechnung gebunden. Er kann in jeder geeigneten Form bei seinem Geweihten bleiben und doch kann man sich ihm durch noch so viele dämonische Tätigkeiten nicht nähern. Ist ein sehr nicer Text. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Smada Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devam Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Paskatyadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garaya Shiva Shadi Go Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vinasta Su Swamaya Shu Bhuyas Cha Vraja Keshavam Ruso Pahu Pagu Hamano Als der Dämon seine magischen Kräfte auseinandergetrieben sah, kam er erneut vor Keshava, die Persönlichkeit Gottes, und versuchte voller Wut, ihn mit seinen Armen zu umschließen, um ihn zu erdrücken. Aber zu seiner Verwunderung fand er, dass der Herr außerhalb des Kreises seiner Arme stand. Der Zusammenhang hier ist, dass es einen Kampf gab zwischen ihren Yaksha, einem interstellaren Dämon, und der höchsten Persönlichkeit Gottes, die eigens eine geeignete Inkarnation angenommen hatte, um die Erde zu retten, die Hiranyaksha in den Ozean auf den Boden des Ozeans der Ursache geschleudert hatte. So, nachdem der Dämon nicht mehr in der Lage war, seine verschiedenen Kräfte fair mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu messen, nahm er magische Kräfte an. Das machen Dämonen öfters. Sie versuchen praktisch, wenn sie kämpfen, mit Taktiken anzugreifen, die zunächst einmal unerkenntlich sind. Zum Beispiel kann der Dämon, so hatten wir einmal gehört, einfach seine Lebenskraft in einen Salamander fixieren und kämpft dann weiter mit dem Körper, der erschlagen werden kann, aber immer wieder aufsteht, weil die Lebenskraft nicht im Körper ist, sondern im Salamander. Man musste erstmal rausfinden, wo ist seine Lebenskraft jetzt in diesem spezifischen Augenblick. um ihn dann zu erschlagen. So der Dämon nahm also mehrere von diesen, man kann eigentlich in unserem heutigen Sprachgebrauch ruhig schwarzmagischen Dingen, Fähigkeiten an, um Varaha, den er mit anderen Mitteln nicht schlagen konnte, zu bekämpfen. Und auch das war nicht erfolgreich, denn wo Krishna ist, kann es keine Dunkelheit geben. Wo Licht ist, gibt es keine Schwarzmagie. Die Zaubertricks versagten in angesichts der höchsten Persönlichkeit Gottes und ließen den Dämonen im Stich, sodass er schließlich zu einer anderen dämonischen Taktik überging, die, wie wir gleich sehen werden, sehr interessant für die heutige Diskussion ist. Er nahm nämlich Varaha in die Arme und wollte ihn dort erdrücken. Nun, wenn ich etwas in die Arme nehme, ich kann Dinge in die Arme nehmen und mir Dinge greifen, die sich innerhalb meiner Reichweite befinden. Doch Gott ist unerreichbar, selbst wenn er in einer scheinbar erreichbaren oder sichtbaren Form erscheint. Krishna befindet sich nämlich in seinem transzendentalen Körper voller Glückseligkeit, Wissen und Ewigkeit. Und diesen Körper kann man nicht mit materiellen Hilfsmitteln erlangen. Man kann ihn nicht festhalten, man kann ihn nicht erfassen, wie wir im Deutschen so kundig sagen. Wir können ihn nicht unter unsere Kontrolle bringen. Gleich wie eine Katze niemals den Schatten einer Hand, man macht manchmal Spiele mit Katzen, fassen kann, weil der Schatten sich nicht fassen lässt von einer Katze, so kann auch die bedingte Seele niemals Gott erfassen und auch messen. Wir sprachen in den vorangegangenen Vorlesungen ein wenig über Stephen Hawking. Heute möchte ich euch seinen Kumpan vorstellen, Professor Arthur Clarke. Ihm wurde die Frage gestellt, was Gott sei oder ob er an Gott glauben würde. Und Professor Arthur Clarke schrieb Folgendes: Wenn Gott existiert, dann würde er nur einen begrenzten Teil des Universums zu einer Zeit kontrollieren können. Denn er würde begrenzt sein oder abhängig sein von der Lichtgeschwindigkeit, die Billionen von Jahren braucht, um auch nur den Teil des Universums zu überbrücken, der uns mit dem Teleskop sichtbar ist. Ihr versteht die Logik, nicht? Wenn Bhakta Andreas ist der Tempelkommander hier, um also zu, angenommen, jetzt müsste er einen schnellen Weg machen in die Küche und sehen, ob alles läuft für das Morning Prasadam, das Morgenprasadam für die hungrigen Vaishnavas, dann kann er nur zur Küche hinkommen, wenn die nicht allzu weit weg liegt. Und in diesem Fall ist das gegeben. Aber wenn es um Entfernungen gehen würde, die so groß sind wie die Ausdehnung des Universums, dann könnte Andreas dort nicht eine Kontrolle ausüben, denn er könnte nicht so schnell genug hinkommen. So, weil, das ist die Logik von Arthur Clarke, schminken wir mal den Doktor und den Professor ab, dann sieht er schon ganz gewöhnlich aus. Das ist die Schlussfolgerung von Herrn Clarke. Weil Gott begrenzt ist wie Bhakta Andreas, der Tempelkommander, weil er nur so ein kleiner Ishvara ist, kann er nur einen ganz kleinen Teil des Universums zu einer Zeit kontrollieren, wenn es so etwas wie Gott überhaupt gibt. Wir können also deutlich die Schlussfolgerung ziehen anhand dieser Aussage, und wir sind sehr froh, dass wir diese Aussage haben. Wir werden die, weil die so hanebüchend ist, selbstverständlich veröffentlichen. Wir können also hier deutlich sehen, dass diese Neigung sehen, Gott zu ermessen, beziehungsweise Gott zu begrenzen mit dem gewöhnlichen Verständnis. Wie wir hier in diesem Shloka erfahren, ist das eine dämonische Mentalität und geht also weit, weit zurück bis auf Hiranyaksha, der hier versucht, den Herrn zu umschließen zu, und um ihn dann auch zu erdrücken, natürlich. So, Prabhupada macht hier einen höchst interessanten Punkt. Er sagt, die höchste Persönlichkeit Gottes ist der größte wie auch der kleinste. Anor Aniyam Mahato Mahiyam ist das Sanskrit. Anor Aniyam Mahato Mahiyam. Der höchste Herr ist das kleinste von allen kleinen Dingen und der größte. Gleichzeitig. Wie kann etwas das kleinste und das größte sein? Wie kann etwas im Atom noch gegenwärtig sein und gleichzeitig außerhalb des Atoms? Das ist nur auf der Ebene von rein Bewusstsein oder spiritueller Energie möglich. Es ist diese Ebene, auf der sich Krishna befindet, wenn er sich erweitert in seine Svamsa-Form, wie beispielsweise die Vishnu-Form. Und es ist dieser Vishnu-Murti oder Paramatma, der im kleinsten Atom gegenwärtig ist. Krishna zur gleichen Zeit ist jedoch in einer anderen Vishnu-Form, die identisch ist mit Paramatma. Vishnu und Vishnu sind eins. Wir sollten da nicht künstlich eine Trennung aufbringen. Krishna ist in der Lage, in dieser Form, wo er größer als das Größte ist, ein ganzes Universum einfach auszuatmen. Prabhupada gibt das Beispiel im Krishna-Buch von einem Mann, der unter Wasser geht und einmal ausatmet unter Wasser. Ihr wisst genau, was dann passiert. Ein großer Luftschwall blubbert so unter Wasser hoch. Das ist, was Krishna in dieser Form macht, wo er größer als das Größte ist. Er atmet einmal aus und es kommen tausende von Universen, also tausend, wir können gar unendlich viele Universen aus ihm hervor. Und er ist wiederum gegenwärtig in jedem einzelnen diesem Universum, in jedem Atom dieses Universums, in seiner ganzen Fülle. Es wird in dem Brahma Samhita gesagt, das ist nicht, es wird gesagt, er ist in seiner ganzen Fülle da, nicht einfach nur so ja, in einer kleinen Form, so wie zum Beispiel ein Vater, der pflanzt sich fort in seinem Sohn und ist dann, man sagt dann, er lebt weiter in seinem Sohn. Aber da ist wirklich ein Unterschied zwischen dem starken Vater und dem greinenden kleinen Stammhalter, wie man sagt, der im Bett eines Krankenhauses liegt in seinen Windeln. Da ist ein großer Unterschied. In Krishnas Erweiterung jedoch, oder Fortpflanzungen, wenn man so will, da ist kein Unterschied zwischen der ursprünglichen Form und der erweiterten Form. Die Brahma Sanghita gibt das Beispiel von Kerzenflammen. Eine Kerzenflamme kann sich unendlich weit fortpflanzen, sozusagen über unzählig viele Kerzen. Und die Pflanzen, diese Flammen werden alle so sein wie die ursprüngliche Flamme. In analoger Weise sind alle Erweiterungen Gottes so wie Gott selber. Es gibt dann natürlich noch die Vibhinangsas. Zwangsas sind die vollständigen Teile und Vibhinangsas, das sind die getrennten Teile, nämlich wir, die Lebewesen. Diese Vibhinangsas sind winzig klein. Aber die Zwangserweiterungen von Krishna sind genauso wie der Herr selber. So, es ist so zu erklären, dass Krishna in der Lage ist, gegenwärtig zu sein, dort, wo ihn die Devotees verehren. Es gibt viele Vaishnavas, die den Herrn in einem kleinen Kästchen mit sich führen und ihn dort als Shalakam Shila verehren. Und für unsere materiellen Augen macht der Shalagram Shila aussehen wie ein heiliger Stein, so haben wir gesagt in unserer Multivisionsshow, um die Kamis nicht unnötig zu verwehren. Aber für einen Devotee, der sieht in diesem Shalagram Shila seine verehrenswürdige Bildgestalt, Varaha oder Matsya oder Kurma oder auch Krishna. Jeden Morgen nimmt er den Herrn aus seinem Kästchen heraus bringt eine Abhishek da mit und opfert allerlei angenehme Dinge und danach dann tut er den Herrn in das Kästchen zurücklegen. Ich sehe nein. Krishna macht das oder ist gegenwärtig in dieser Form, weil er seinen Devotees eine Chance geben möchte, ihn überall zu verehren unter allen Umständen. Und in dieser Form ist er auch überhaupt nicht anspruchsvoll, habe ich mir sagen lassen. Ein bisschen Frucht, ein bisschen Wasser, ein bisschen Räucherwerk und eine Flamme, fertig. Ein bisschen Joghurt vielleicht noch für die Abhishek, wenn es geht. Auf diese Weise ist der höchste Herr im Kästchen zufriedenzustellen. Für einen Materialisten, wie gesagt, der Gott messen will, ist das die absolute Madness. Wenn er das hört, dann denkt er, also in dieser Versammlung halte ich mich nicht mehr länger auf. Diese Versammlung ist von allen guten Geistern verlassen und geht in die Kirche rein. Doch das ist ein Verständnis, was materiell ist. Seht mal, für den Materialisten ist Gott zunächst einmal, wenn er an Gott glaubt, etwas Großes. Und er ist begrenzt auf diese Größe. Wenn man ihm sagen kann, Gott kann in einem kleinen Kästchen erscheinen, oder er wird aus dem Kästchen rausgeholt und verehrt, dann hört für ihn wirklich alles auf. Für den Materialisten ergibt sich folgende Frage, wo man sehen kann, wie er versucht, Gott zu messen. Man stellt folgende Frage in der Theologie und kratzt sich denn am Kopf und weiß keine Antwort. Ich möchte die jetzt sorgfältig formulieren, diese Frage, eine Fangfrage. Ja, kann Gott, der allmächtig ist, etwas schaffen, was er nicht heben kann? Wenn man sagt, Gott kann etwas schaffen, was er nicht heben kann, ist er nicht so stark. Wenn man aber sagt, Gott kann nichts schaffen, was er nicht heben kann, ist er nicht allmächtig. So. Was sollen wir jetzt tun? Der Materialist, wie gesagt, der in messbaren Größen denkt, in numerischen Zahlen und diese Zahlen, diesen Maßstab auch an Gott anlenken will, ist durch diese Frage gestört. Wir haben diese Frage durchdiskutiert im Vrindavan Institute for Higher Education. Man musste die beantworten und kriegte dann Punkte oder auch nicht. Und wir haben uns auf folgende Antwort geeinigt. Gott kann etwas schaffen, was schwerer ist, als er es heben kann. Und im nächsten Augenblick dreht er sich um und hebt es. Gute Antwort, nicht? Man kann ihn nicht so messen. Man kann Krishna nicht in das enge Korsett weltlicher Logik spannen und dazu schnüren. Da bleibst du drin. Kommst nicht raus. Krishna lässt das nicht mit sich machen. In seinem Damodar-Lila hat er das deutlich für alle Zeiten gezeigt, als er seiner Mutter als Lord Damodar erschien. Seine Mutter beschäftigte sich mit ihm und plötzlich sah die Mutter, wie in der Ferne der Topf auf dem Feuer überkochte. So lief sie sofort hin, um die Milch zu retten, aber Krishna passte das nicht, dass seine Mutter der Milch mehr Aufmerksamkeit schenkte als ihm. Und so versteckte er sich und ging auf Liebeswege von dann. Er stahl nämlich die ganze Butter und den Joghurt und verfütterte sie an die Affen. Mutter Yashoda sah ihn dann, lief ihn nach. Schließlich gelang es ihm, den Krishna einzufangen und wollte ihn bestrafen, sie wollte ihn festbinden. So, es wird gesagt, dass Mutter Yashoda alle zur Verfügung stehenden Seile nahm und sie aneinander band, um sie um Krishna zu spannen. Aber ganz gleich, wie viele Seile sie auch nahm, es war immer so ein Stückchen zu kurz. Nun, ihr müsst wissen, dass im Haushalt von Mutter Yashoda gab es viele Seile. Es war nicht so wie bei uns zu Hause vielleicht, wo im Tempel, wo vielleicht gerade für 5 Pakete Bindfaden da sind und mehr nicht, weil wir sehr wenig mit Bindfaden oder mit Seilen zu tun haben, auch beim Mail oder nicht. Nein, Mutter Yashodas Haushalt war ausgerichtet für ein paar Millionen von Kühen. Und man brauchte Seile, um diese Kühe festzubinden, damit sie beim Melken nicht ausschlugen. Nicht? Man band also die Hinterbeine immer fest. Es waren sehr viele Seile da. So, sie nahm all diese Seile und kriegte sie doch nicht zusammen. Tja, was soll ich nun denken, sagte sich Mutter Yashoda. Das ist ja unverständlich. Und sie konnte wirklich dieses Problem nicht lösen. Wie kann der kleine Krishna hier, der vor mir existiert, nicht, man kann ja fast, man braucht vielleicht viermal die Hände, um seine Hüfte zu, und trotzdem reichen die Seile nicht aus. Das liegt daran, weil Krishna nicht messbar ist. Ein anderes Beispiel ist, als Krishna erschien als Chaitanya Mahaprabhu. Seine Geweihten brachten ihm reichliche Mengen wohlschmeckender Speisen aus allen Teilen Bengals brachten diese Speisen. Es gab zum Beispiel die berühmten Säcke von Raghavendra, oder wie hieß der? Raghava Pandit, nicht? Raghava Pandit. Diese Säcke waren gefüllt mit allerlei Köstlichkeiten. Und zwar war Raghava Pandits Spezialität, also die ausersuchtesten Süßigkeiten zu machen. Manchmal nahm er dazu sogar ein wenig ganz feinen Ganges Schlamm, um für uns unvorstellbar köstlichste Zubereitung daraus zu bereiten. Die hatten so einen sandigen Geschmack, was sehr gut ist, wenn man es fein dosieren weiß. Also es waren kulinarische Höhepunkte, die man also heutzutage nicht kaum mehr aussprechen kann. So, er hatte denn diese Säckchen, diese Säcke, es waren große Säcke, mit seiner Schwester zusammen hatte er sie klein, fein verschachtelt. In den Säcken gab es noch Säcken und in diesen Säcken wieder Säcke und hier wieder kleine Säcke, also wie die russischen Mamuschkas, war alles voll mit Süßigkeiten und Kuchen und dergleichen mehr. So, einmal sammelte sich ein ganzes Haus mit diesen Köstlichkeiten an, nicht nur Raghava Pandits Säcke. Und Govinda sagte, mein lieber Herr, die Geweihten, die dich besuchen kommen einmal im Jahr und all diese Preparations mitgebracht haben, fragen mich, wie sie dir schmecken. Und jeder will wissen, wie dir seine eine Zubereitung schmeckt. Das sagte ich. Ach, Lord Chaitanya, ich kann aber nicht alles essen. Ich bin nicht in der Lage. Das ist um Menschen unmöglich, ein ganzes Haus auf einmal zu essen in kürzester Zeit. Ach, sagte Govinda, du bist der Herr, der 54 Opferungen im Puri-Tempel annehmen kann und nimmst Opferungen in allen Tempeln des Universums entgegen und du willst mir weismachen, du kannst nicht ein kleines Haus essen mit Zubereitung, wie ist es möglich? Sogar Lord Chaitanya musste sich durch Logik geschlagen geben und aß es denn nacheinander auf, was dort war, um die Devotees zufriedenzustellen. Wir können da nicht fragen, wo bleibt das denn alles, diese Speise? Wir können da nicht fragen, ist das in irgendeiner Weise messbar? Nein, diese Dinge befinden sich auf einer völlig anderen Ebene. Eine andere Sache, die ich an dieser Stelle wiederholen möchte, ich möchte hier Vishwadev, ein Teil von Vishwadev Prabhus Vorlesung wiedergeben, ist unsere Beziehung zu Krishna und auch unsere Beziehung zum spirituellen Meister. Ich möchte an dieser Stelle eine Fangfrage an die Devotees stellen. Bitte auch die Verschlafensten unter euch, wacht auf, es wird jetzt sehr hochbrisant werden. Und zwar ist die Frage, weiß der spirituelle Meister alles? Weiß der spirituelle Meister zum Beispiel, wenn wir ihm eine Speise opfern, was diese Speise war. Wir könnten ja jetzt folgende Versuch machen. Wir könnten Mangalmaya in die Küche schicken. Er möchte eine Schnellopferung machen. Sagen wir mal Haselnüsse. Das geht schnell. Und dann ruft Mangalmaya Vishnupad an in Schweden. Was habe ich gerade geopfert? Weiß der Schürtel, weiß der alles. Also wenn er nicht weiß, dass sie ihm Haselnüsse geopfert hat, weiß er nicht alles. Aber wenn er nicht alles weiß, das ist auch irgendwie unzufriedenstellend. So, an dieser Stelle möchte ich Antaranga Shakti Prabhu bitten, uns alle. Warst du dabei bei der Vorlesung? Gut. Antaranga Shakti Prabhu soll diesen schwierigen Punkt lösen für uns. Du siehst die Schwierigkeit der Frage, nicht? Also, die Frage verstehst du. Jetzt muss er natürlich sehen, jetzt muss er antworten wie ein guter Schüler. Er muss sagen, er weiß alles. Aber er muss jetzt auch, du musst aber auch sagen, ob er jetzt weiß, ob er das mit den Haselnüssen. Du musst schon spezifisch sein. Wir geben uns heute nur mit sehr direkten Antworten zufrieden. Ja, bitte, hat er angesteckt, verrückt. Wenn du nicht möchtest, wenn du sagst, ich möchte das noch überlegen, kannst du, besteht diese Möglichkeit auch. Du kannst der Antwort geben, gut. Oh, was hat angeschaut, die hat dir die Antwort gegeben. Ich darf es nochmal wiederholen für alle. Andere angeschaut, die Frau hat uns erleuchtet, er hat gesagt, der spirituelle Meister weiß das, was wichtig ist, durch die Gnade Krishnas. Er weiß das, was in Beziehung, zum Beispiel was wichtig ist in der Beziehung zwischen Schüler und ja, ihm selber dann als der spirituelle Meister. Mit anderen Worten, der spirituelle Meister ist verbunden mit Krishna. Und Krishna weiß, dass Mangalmaya ihm Haselnüsse geopfert hat, Vishnupad. Krishna wird auch nicht sehr zufrieden sein durch diese Art banalen Test, den vielleicht Arthur Clarke machen würde, der Gefährte von Hawken. Und Krishna gibt dem Devotee das Wissen, was wichtig ist. Anderes Wissen gibt Krishna ihm nicht. Einmal wurde Prabhupada eine Frage gestellt. Weiß der spirituelle Meister alles? Und diese Frage wurde gestellt von Journalisten einer weltlichen Zeitung. Und Prabhupada sagte, ja, wenn Krishna will. So, die Journalisten hörten nicht dieses, wenn Krishna will. Sie dachten, das ist so eine Höflichkeitsfloskel, die Prabhupada so einführt, nicht? Ja, hörten sie. Okay, sagten sie. Wie viele Fenster befinden sich dann im Empire State Building? Das ist ein hohes Gebäude, 111 Stockwerke zwischen Chetrapur. Ungefähr so. In Manhattan steht es, habe ich gehört. Wie viele Fenster befinden sich in diesem Hochhaus? Sie wussten die Zahl. Sie hatten das nämlich als Fangfrage vorher rausgefunden, nicht? Also, so Prabhupada überlegte keine Sekunde und antwortete zurück, wie viele Tropfen befinden sich in einer Luftspiegelung? Wie viele Wassertropfen? Versteht ihr? In einer Luftspiegelung, eine Luftspiegelung oder Fata Morgana, im Dudenwort, das ist eine Illusion. Warum sollte man etwas wissen über eine Illusion? Mit anderen Worten, wenn Krishna will, gibt er dem Devotee Wissen, aber natürlich nur das Wissen, was wichtig ist. Krishna gibt nicht dem Devotee jetzt Wissen, wie viele Atome da im Mikrofonständer sind, oder wie viel, was weiß ich, was gerade Frau Meier kocht für Herrn Meier. Nein, Krishna, der unermessliche Krishna, der all diese Dinge weiß, weil er überall gegenwärtig ist, versorgt den Devotee mit dem Wissen, was nötig ist im hingebungsvollen Dienst. Das ist also ein sehr wichtiger Punkt, auf den wir hier eingehen möchten. So, unermesslicher Krishna, der unermessliche Krishna gibt uns den Vibhinangsas, den von ihm gesonderten Teilen, alles, was wir zum Leben benötigen. Nun, ich habe noch zwei andere kleine Punkte hier zu machen, bevor wir zum Ende kommen. Ich wollte noch über die Tatsache sprechen, dass wir von Krishna gesonderte Teile sind. Zwangsa heißt vollständige Teile, wie wir schon sagten, und Vibhina, in dem Wort taucht das Wort Bina auf, getrennt. Vibhina Prakriti, diese materielle Energie, ist die getrennte Energie des Herrn. Wir, diese Vibhinaksa-Teile, befinden uns getrennt vom Herrn in dieser getrennten Energie, dieser materiellen Energie. Dieser Zustand ist für uns ein unnatürlicher Zustand. Im 13. Kapitel, Vers 28, erklärt Krishna, dass in dieser materiellen Welt, in dieser Prakriti, nur zwei Dinge auftauchen. Darf ich bitte mal, weil der Vers mir nicht genau im Bewusstsein ist, die Gita haben? Ist das nicht? Das ist nicht die Gita. Dort erklärt Krishna, 28. Vers, dass alles, was in dieser materiellen Welt im Gange ist, ich muss jetzt sagen, ich habe hier einen falschen Vers aufgeschrieben. Bei meinem Vorschuss. Krishna Chetra Prabhu, weißt du, wo der Vers ist, dass alles, was man sieht in dieser materiellen Welt. Ach, hier ist es doch tatsächlich 27, nicht 28. O Oberhaupt der Bhartas, wisse, dass alles, was du existieren siehst, ob beweglich oder unbeweglich, nur die Verbindung des Tätigkeitsfeldes mit dem Kenner des Feldes ist. Mit anderen Worten, was immer wir sehen, ist einmal Prakriti, gesonderte Energie, die Bina Prakriti, und dann Vibhinaksa-Teile, gesonderte Teile von Gott. Die materielle Welt wird manchmal mit einem Feld verglichen und das Lebewesen mit dem Kenner dieses Feldes. Es ist, glaube ich, einfach zu verstehen, was hiermit gemeint ist. Wir sind in diesem Körper und wir wissen, was in diesem Körper geschieht. Eben hat Gerd zum Beispiel gegähnt. Er weiß, dass er gegähnt hat. Er kennt das Feld. Gestern haben wir mit Gerd eine sehr nice Tonbandaufnahme genommen. Gerd ist der Star unserer Multivisionsshow geworden. Er sagte zu einem Zeitpunkt, oh, meine Stimmbänder werden trocken, ich muss ein bisschen Wasser trinken. Er kennt sein Feld, mit dem er arbeitet. Er kennt seine Stimmbänder, er weiß, was vor ihm liegt, er weiß, dass er Betonungen herausbringen muss, zu denen er die feinsten Nuancen, zu denen seine Stimmbänder fähig sind, braucht. Und deswegen verlangt er nach einem Glas erfrischenden Münzquellenwasser. So, auf diese Art und Weise bewegt sich das Lebewesen durch diese materielle Welt. Es kennt das Feld. Natürlich nur in einem sehr begrenzten Rahmen. Ich kenne mein Feld, aber nicht Gerds Feld. Ich zum Beispiel trinke gar nicht gerne Wasser und dachte mir, wie kann er nur. Ich sah auch kein Bedürfnis, Wasser zu trinken. So ist jeder begrenzt auf ein bestimmtes Tätigkeitsfeld, in dem er arbeitet. Krishna jedoch, und das schließt sich hier noch an, ist der Kenner aller Felder. Krishna kennt nicht nur die spirituelle Welt, Krishna kennt auch die materielle Welt und Krishna kennt auch die verschiedenen Einflüsse, die auf unsere Tätigkeitsfelder wirken. Krishna ist der höchste Herr, der in einer transzendentalen Position diese Dinge alle wahrnehmen kann. So, die Seele, die in dieser materiellen Welt gefangen ist, wird von ihrem Tätigkeitsfeld beeinflusst. Durst ist nur eines, Hunger ist ein anderes, Neid und Gier sind wieder andere Einflüsse, die auf dieses Tätigkeitsfeld wirken. Es gibt sechs materielle Wellen, so wird es beschrieben, die das Tätigkeitsfeld am Schwingen lassen oder beunruhigen. Neid und Gier ist eins, Hunger und Durst und noch ein anderes, Leid und Glück ist ein anderes von diesen extremen Polaritäten, die uns bewegen und die unser Tätigkeitsfeld agitieren. So, und das materielle Bewusstsein des Lebewesens nun identifiziert sich mit diesen Agitationen des Tätigkeitsfeldes, die durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur stattfinden, und ist sehr damit beschäftigt, die Wogen zu glätten. Man versucht im materiellen Dasein ständig einen Ausgleich zu schaffen zwischen Hunger und Durst. Wenn man sich mal einen Materialisten anschaut, der ist ständig damit beschäftigt, wenn er nur den leisesten Hauch eines Hungers verspürt, zu essen. Der kann nicht mal 2 Stunden in Ruhe, also einfach nur einen Film sehen, der muss Knabberzeug haben, um immer das Equilibrium herzustellen, die Ausgewogenheit im Körper. Auch im Geist versucht der Materialist immer eine Ausgeglichenheit zwischen Glück und Leid herzustellen. Am liebsten natürlich nur Glück, aber da das nicht geht, versucht er das zu balancieren. Man geht zu Psychologen, man hat eine riesen Nahrungsmittelindustrie, man hat eine Unterhaltungsindustrie, all das, um zu versuchen, die Agitation im Tätigkeitsfeld zu glätten. Aber sie sind niemals glättbar oder glattbar, glatt zu machen besser. Denn die materielle Energie ist sehr machtvoll. Sie kann ohne weiteres in unser Leben einbrechen und plötzlich ein großes Leid verursachen oder uns in anderer Weise völlig aus der Balance bringen. Es ist nicht möglich. Und deswegen versucht ein intelligenter Mensch, spirituellen Fortschritt zu machen. Wie macht er das? Er macht dies, indem er die materiellen Einflüsse aus seinem Bewusstsein herausbringt, sodass er unerreichbar wird für die Schwankungen oder die Agitation, die im Tätigkeitsfeld stattfinden. Ausgewogenheit, wer Ausgewogenheit im Geist erreicht hat, das heißt, wer es geschafft hat, nicht mehr von den materiellen Agitationen beunruhigt zu werden, er hat die Überseele erreicht, heißt es in einer Stelle der Bhagavad Gita. Nun, dieser erhabene Zustand, den man auch Krishna-Bewusstsein nennt, wo das Bewusstsein mit Krishna verbunden ist und nicht mehr mit dem materiellen Tätigkeitsfeld, ist etwas, was wir alle erreichen müssen während unserer verschiedenen Tätigkeiten. Wir sollten öfters selbstkritisch anhalten und stehen bleiben auf unserem geschäftigen Pfad des hingebungsvollen Dienstes. Wir sollten uns fragen, inwieweit bin ich gekommen in meinem Versuch, die Wogen des materiellen Daseins zu glätten. Zu glätten, indem ich mein spirituelles Bewusstsein entwickle. Zu glätten ist nicht die genau richtige Formulierung, inwieweit bin ich nicht mehr beeinflusst davon. Inwieweit bin ich von Glück und Leid frei? Inwieweit bin ich von Ehrsucht frei? Inwieweit kann ich mich vertiefen in Gedanken an Krishna? Ich möchte an dieser Stelle kurz eine Geschichte aus der christlichen, aus dem christlichen Leben bringen, von der heiligen Teresa von Avila. Das ist ein kleines Dorf in Spanien. Die heilige Teresa von Avila war einst ein Ludermädchen, die sich in ihren Cousin verliebt hat. Nennt man es doch? Nein, noch nicht. Cousin ist okay. Ist schon dicht an der Grenze. Dicht an der Grenze, sagt unser Gynäkologe. sie war völlig verliebt in diesen Cousin, unglücklicherweise, bis sie merkte, bis sie das beichtete, und der Beichtvater sagte, geht doch nicht. Und dann ging sie in ein Kloster. Und im Kloster dachte sie von morgens bis abends daran, den Klostermauern zu entrinnen. Und tat das denn nach 2 Jahren, wurde wieder ein Ludermädchen. Also Ludermädchen heißt ein Mädchen des 20. Jahrhunderts. Also ich will jetzt nichts Böses sagen, aber im Sinne der damaligen Zeit, es war eine katholische Familie, der Vater war sehr fromm, es war in Zentralspanien, war die Gewohnheiten eines heutigen, eines zeitgenössischen Menschen, der schon ab 13 aus, also Geschlechtsverkehr genossen hat, etwas Unvordenkbares und Unverständliches an und für sich. So, wie war es denn, um eine lange Geschichte kurz zu machen? Da wurde sie schwer krank, sterbenskrank, und ging wieder zurück ins Kloster. Diesen Moment kennt man, dass Leute einfach, wenn sie im materiellen Leben nicht mehr zurechtkommen, ein spirituelles oder heiliges Leben anführen. Und dann, das war, fand ich sehr interessant, dann hat sie jeden, dann hat sie, weil sie intelligent war und ein charismatisches Wesen besaß, gepredigt. Und zwar jeden Sonntag kamen Besucher und zu denen hat sie denn gesprochen. Damals war es so arrangiert, die waren so durch einen Grill voneinander getrennt, also so ein, wie sagt man, Holzgitter oder so, Eisengitter, dass nichts passierte oder so, nicht? Und so predigte sie zu einem spanischen Edelmann, der immer wieder kam und ein Wohlgefallen, ein nobles Wohlgefallen an ihr empfand. Und sie erwiderte diese Gefühle durch den Grill hindurch, also durch das Holzgitter hindurch. So, irgendwann, und hier kommt es jetzt drauf an, irgendwann, und dafür ist die Teresa heilig gesprochen worden, sah sie denn plötzlich hinter dem spanischen Edelmann eine Vision von Jesus. Und diese Vision sagte ihr, ich werde dich mit Engeln reden lassen. Mit anderen Worten, Jesus versprach ihr, sie aus diesem Agitation des Tätigkeitsfeldes herauszuheben und sie auf eine zu erheben und dann in eine, an dieser Stelle versagen mir die Ausdrücke, da ich mich in christlicher Theologie nicht so gut auskenne, ob das spirituell ist, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, aber auf eine andere Ebene zu erheben, sagen wir mal so weit. So, als ich dieses Beispiel las, also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ich lese nicht heimlich christliche Bücher, es wird beschrieben in einem Journal von Srila Sattvarup Maharaj, der predigend durch Spanien fährt und dann auch auf die Memoiren von der heiligen Therese von Avila trifft, als er in Avila predigt. Da hat sich also für mich Folgendes einfach gezeigt, wie eigentlich in einer spirituellen Bewegung, in einem spirituellen Leben, so wie wir es aufführen. Wir führen ja auch, wir streben ja auch ein spirituelles Ziel an und wollen weggehen von den Agitationen des Tätigkeitsfeldes. Wie es wichtig ist, einen höheren Geschmack zu entwickeln. Die Teresa war einfach bis zu diesem Zeitpunkt noch sehr angehaftet. Sie war ein verhaftetes Mädchen. Man kann sich das richtig vorstellen, die Teresa vorher und nachher. Denen geht es genauso, die waren auch so und dann sind sie auch solche Heiligen im Grunde geworden. Was wichtig hierbei ist, ist die Erfahrung. Sie machte ihre Erfahrung und wurde dann eine Heilige, wie schon gesagt, sie gründete ihr eigenes Kloster dann, ein Alternativkloster, wo die Schwachheiten der damaligen Zeit, diese lasterhaften Praktiken im Kloster nicht betrieben wurden, sondern wo sie sich richtig nach der Urlehre Jesus, was Verzicht und Liebe betrifft, richtete. Die Therese hat so eine kompromisslose Stellung, nimmt sie ein im christlichen Leben, dass man also wirklich sagen kann, dass sie ist wirklich eine Bhaktin gewesen. Bhaktin-Therese möchte man fast sagen. Was wichtig ist, ist, dass wir uns ebenfalls fragen, wenn wir diese Dinge hören, wie weit bin ich in meiner Loslösung? Wie weit bin ich frei von der Verstrickung ins materielle Tätigkeitsfeld? Wie weit bin ich auf meinem Bemühen, Ehrsucht und Ruhm und Eitelkeiten abzustreifen? Wie weit bin ich in der Lage, mich zu vertiefen? Das muss eine fortwährende Frage sein, die uns wie unser Schatten durch unser hingebungsvolles Dienen begleitet. Nicht, dass wir bei Kunterstürmer werden, die immer Sensation haben wollen und immer Fortschritt haben wollen. Nein, aber wir sollten ehrlich sein mit unserem Fortschritt und uns nicht in irgendwelche Illusionen hineinbegeben, was unser Krishna-Bewusstsein betrifft. Erst dann werden wir in der Lage sein, einen Austausch mit Krishna zu haben, wo uns Krishna in seinen hingebungsvollen Dienst aufnimmt und wir in eine liebevolle Beziehung mit Krishna kommen. Ich möchte meine Vorlesung beenden, indem ich euch von Shuklambara und von Vijay erzähle. Das sind zwei Brahmacharis gewesen. Shuklambara ist ein Brahmachari, der bettelnd durch Navadvip ging. Er war ganz arm. Er hatte einen etwas zerrissenen Sack, wo er die Nahrungsmittel hineintat, was meistens nur ein paar trockene Reiskörner waren. Und diese Reiskörner kochte er dann mit ein bisschen Dal vermengt und, wenn er Glück hatte, ein bisschen Gemüse. Das war seine Mahlzeit, die Mahlzeit, die er Krishna opfern konnte. Nun, eines Tages sagte Chaitanya Mahaprabhu zu Shuklambara Brahmachari: Ich möchte bei dir essen. Oh, sagte Shuklambara Brahmachari: Du, was ich esse, ist nicht fit für dich. Du kriegst die erlesensten Speisen. Bitte enttäusche mich nicht so oder bring mich nicht so in Verlegenheit. Aber Lord Chaitanya sagte: Nein, um 12 Uhr komme ich und esse Mittag bei dir. So, Shuklambara war ganz verwirrt. Er ging deswegen zu den älteren Devotis hin und sagte: Was soll ich denn daraus machen? Mahaprabhu will bei mir essen. Oh, sagten die älteren Devotis: Er ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Wenn er sich etwas vorgenommen hat, dann erfüllt er es. Du solltest jetzt besser nach Hause gehen und anfangen zu kochen. So, Shuklambara Brahmachari hatte nur ein bisschen Reis und man gab ihm nicht mehr, weil er als Asket galt. Und so fing er also an zu kochen. Das heißt, er sprinkelte ein bisschen Parfüm über die Flamme. So hilflos war er. Versteht bitte seine Situation. Er wollte die irgendwie angenehm machen, so tat er ein bisschen Parfüm über die Flamme, als würde das was nützen. Fing an zu kochen, und während er das kochte, betete er: Oh Krishna, bitte mach diese Speise gut. Ich habe da nur so die einfachsten Ingredienzien drin. Das wird also nichts Bedeutendes werden. Außerdem kann ich kaum kochen. Ich will ja nur, alles was ich esse, ist nur, dass mein Körper irgendwie weiterläuft in dieser materiellen Welt. Es heißt, dass in diesem Augenblick Lakshmi, die ewige Gefährtin Narayans, seine Hingabe sah und ein bisschen Ambrosia in den Topf träufelte. Ambrosia ist das Wort. Nektar könnte man auch in unserer Sprache sagen. Als Mahaprabhu dann kam, es wird beschrieben, dass er gerade aus dem Ganges kam. Er hatte ein Bad genommen mit seinen ganzen Kleidern im Ganges. Das war Mahaprabhus Art. Er sprang mit den Kleidern in den Ganges rein und kam den der ganze wunderschöne Körper träufelte mit dem Wasser. Und er kam dann patschnass zu Shuklambara Brahmachari und wechselte dann die Kleidung und setzte sich nieder mit Nityananda Prabhu. Und Shuklambara Brahmachari brachte ihm ganz die Speise. Und er, als Lord Chaitanya diese Speise aß, sagte er: Diese Speise ist genauso köstlich wie das, was mir der Sudama Brahmana geopfert hat in Dwarka. Mit anderen Worten, er zeigte seine Identität als Krishna auf. Denn es war der Sudama Brahmana vor 4500 Jahren, der Krishna diese Speise geopfert hatte. Das war einfach nur ein bisschen Reis, Bruchreis, der nicht mal gekocht war. Aber es war voller Hingabe. So, als Shuklambara, das Brahmachari, das hörte, verfiel er in einen Tanz der Ekstase und während diesem Tanz verlor sein äußeres Bewusstsein. So, gegenwärtig war ein gewisser Vijay. Vijay hatte eine hervorragende Handschrift und so kannte man ihn in Navadvip als den Künstler. Was er getan hatte, war, er hatte viele von Lord Chaitanyas Bücher kopiert, also von anderen Büchern, und sie Lord Chaitanya gegeben. Das war sein Service. Und dieser Vijay, jeder dachte, er sei nur ein ganz gewöhnlicher Mensch, aber er war in Liebe zu Gott weit fortgeschritten. So, nachdem Mahaprabhu gegessen hatte bei Shuklambara das Brahmacharya, sagte er seinen die Wodis, lasst uns eine kleine Rast nehmen. Also die ISKCON befindet sich so in der Tradition von Mahaprabhu, denn auch die ISKCON Devotees sind bekannt, also fest zu stehen an diesem Prinzip, nach dem Essen eine Rast zu nehmen. Manchmal die Sankirtan Devotees, also Sankirtan Devotees kann man auch sehen, wie sie festhalten an diesem Prinzip. Man sieht sie auf Parkbänken, man sieht sie in dem obersten Stockwerk von Horten, wie sie an diesem im Treppengang. Kennt ihr das? Macht ihr das auch? Ja, nicht? Wenn nichts anderes da ist im Winter, nicht? Dann legt man sich. Was? In der Möbelabteilung von Horten, ja! Legen die Sanke da an die Bodies und rasten. Nicht stören, ich will was kaufen. Steht da auf der Wurst, nicht? Ja, die Bodies halten fest an diesem Prinzip. Manchmal auch im Keller oder so. Ein Toter. So, out in Mahaprabhus Zeiten nahmen die einfach eine Rast dann, wo sich unter. Zu der Zeit lag Vijay, was? Nicht im Horten, nein, in dem Haus am Ganges. Shukambara Brahmachari lebte nämlich direkt am Ganges. So, Vijay lag ganz dicht neben Mahaprabhu. Und plötzlich machte Mahaprabhu mit seiner Hand so. So wie, fast wie im Schlaf. Und die Hand war auf der Brust von Mahaprabhu, von Vijay. Vijay schaute auf die Hand des Herrn und plötzlich hatte er eine Vision. Er sah, wie diese Hand total gold war. Es war goldene Ausstrahlung. Und er sah, wie auf den Fingern die kostbarsten Juwelen, die er noch nie gesehen hatte in dieser Welt, waren, die einen Glanz verbreiteten, der sich bis nach Brahmaloka fortsetzte. So sah er. Und er sah, wie der Arm mit den kostbarsten Juwelen bedeckt war. Und er verstand plötzlich, das ist der Arm Krishna. Und er wusste, dass Mahaprabhu, er sah also, dass Krishna ist. Und er wollte gerade los, also es ist ein sehr intimes, sehr vertraute, transzendentale Lila. Er wollte losrufen, Krishna, ich hab's gesehen. Er war also total entseelt, wie man in der deutschen Sprache sagen würde. Aber Mahaprabhu begötzte seinen Mund und flüsterte ihn ins Ohr und sagte, erzähl es nicht, solange ich hier bin. Nicht, weil er seine Identität versteckt halten wollte. So, trotzdem, Vijay konnte sich nicht mehr halten, denn wenn, das heißt, wenn das Lebewesen Gott sieht, ist es kein bedingtes Lebewesen mehr. Er fing an zu tanzen und zu singen und jeder wachte auf. Vijay, was machst du denn für ein tumultöses Geräusch? Fragte man. Du machst ein so tumultöses Geräusch. So Vijay konnte überhaupt nicht antworten und tanzte weiter und jeder wachte auf. Aber jeder war natürlich erfreut, Vijay in der transzendentalen Ekstase der Liebe zu Gott zu sehen. Das heißt, für 7 Tage ging Vijay durch Navadvip und er sprach mit niemandem. Er chantete die ganze Zeit Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna und war völlig in Ekstase. Und jeder fragte sich, was ist mit unserem Vijay, dem Künstler, los? So, Vrindavan Das Thakur beschreibt, jeder, der dieses transzendentale Lila von Shuklambara, das Brahmachari, und Vijay, das Brahmachari, hört, also er wird mit Sicherheit hingebungsvollen Dienst erreichen. So, das ist wichtig. Wir alle wollen in diese Ekstase hineinkommen. Wir wollen alle die Grenzen des Geistes verlassen. Und uns alle stört es, in einem Zustand zu sein, wo wir getrennt von Gott sind, in dem der getrennten Energie, wo ständig Agitation im Tätigkeitsfeld. Ich finde das so ein nices Bild, was Krishna in der Bhagavad Gita gibt. Als ständige Wellen praktisch, die Wellen des materiellen Daseins, die Wellen des materiellen Leides da. Wir alle wollen frei davon werden. Wir sollten, und das ist wichtig, wie uns das Beispiel von Teresa von Avila zeigt. Man braucht eine Vision, man braucht ein Ziel. Ein Mensch, der aufhört, einem Ziel nachzugehen, einem spirituellen Ziel, er hört auf zu leben im Grunde genommen, weil er sich niederlässt in dem materiellen Tätigkeitsfeld und dort kontrolliert wird von den starken materiellen Einflüssen. Wir sollten deswegen mit großer Intensität diesem Pfade des Krishna-Bewusstseins nachgehen und immer wieder unser Krishna-Bewusstsein vergrößern. Und ich könnte jetzt natürlich gleich in einen zweiten Teil der Vorlesung reingehen, aber das kann ich hier nicht machen. Ich wollte über die Herrlichkeit des Heiligen Namens sprechen, die das möglich macht. Aber das ist ein weiteres Thema und das kann man nicht so schnell noch anführen. Wir sollten intensive Chanter des Heiligen Namens werden, um frei zu werden von unseren materiellen Agitationen und richtige Devotees zu werden. So, Hare Krishna. Ich möchte mich entschuldigen für diese Präsentation. Es war sehr mühsam, wie ihr alle gemerkt habt. Aber ich bin gerade wie die Frühjahr kommt und ich bin wieder in dieser fröhlichen Frühjahrsmüdigkeit verstrickt. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen am Predigen. Das ist so störend zu sehen. Jetzt kommt die Frühjahrsmüdigkeit. Und ich weiß, ich werde wieder so fürchterlich müde werden, dass man mit mir nichts anfangen kann. Was man ja auch selten kann. Das ist so störend, unter dem Einfluss der materiellen Energie zu sein. Es ist so penetrant störend. Das ist ja halt materielles Leben. Halt geschnappt. Privater Kommentar beiseite. Gut, sind hierzu irgendwelche Fragen? Babak. Ja. Stimmt. Wir kennen viele Dinge nicht in unserem Feld, in unserem Tätigkeitsfeld, sagt Babak. Das stimmt. Du weißt zum Beispiel nicht, wie du im Augen, was gerade in deinem Darm geschieht. In allen Einzelheiten. Nicht? Wir wissen auch nicht, wie der Herzschlag gesteuert wird. Wir kennen unser Feld in einem beschränkten Maße, nicht vollkommen. Aber wir kennen es. Nein, und das Jiva hat ein begrenztes Lebewesen. Dieses Beispiel bezieht sich auf Krishna, der alles kennt. Ja. 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 Krishnas Wissen erstreckt sich überall hin. Ja. Trotzdem wird in der Bhagavad Gita das Lebewesen als Kshetragya bezeichnet. Kshetra heißt Feld und Gya heißt Kennen. Aber du hast recht, dass dieses Kennen nicht so umfassend ist, wie das die Kenntnis von Krishna, der also wirklich alles kennt. Also wirklich alles. Krishna weiß auch zum Beispiel einen Bereich, an den wir fast gar nicht rankommen sind, all die Erfahrungen, die wir schon mal gemacht haben. Was zum Beispiel uns an Erinnerung zur Verfügung steht, ist ja sehr begrenzt. Du weißt nicht, was du vor drei Leben getan hast. Krishna weiß das und gibt dir auch noch das Ergebnis von deinem Meuchelmord an 20 Türken vielleicht. Nicht? Nicht? Das kann durchaus sein. Krishna ist da noch in Kenntnis über diese Dinge. Wir wissen das nicht. Ja, das ist eine berechtigte Zusage, die du machst. Trotzdem werden wir als Kenner, als begrenzte Kenner bezeichnet. Und ein bisschen kennst du dein Feld schon, nicht? Wirklich?
Ich habe mir gerade eine Telefon gerade aus Spanien, die fragt, die haben gerade ein Wetter, eigentlich gerade auf der Pilgerreise gewesen.
Ja.
Ich bin schon mal dahin gegangen. Und wenn ich über Gott gesprochen habe, wieder Heiland zu stoppen, ich habe Haare hatte.
Ja.
War so ein Herz gewesen, ich fand Tränen in die Augen, die das
ja. Gibt es auch in Jugoslawien jetzt, da kann man auch hingehen, da gibt es auch so eine Pilgerstätte, wo man die Heilige Maria sehen kann. Ja. Bei der nächsten Tour will ich vielleicht mal vorbeischauen. Nein, kein Wetter. Ja. Diese Krishna sagt, ich kann eine Erklärung versuchen zu offerieren. Yeya tamang papadyante tangs tadheva bhajam yaham. In dem Maße, wie man sich mir hingibt, belohne ich ihn. So, wenn wir hier eine ernsthafte Christen-Omi haben, die zu der heiligen Maria hinpilgert, so kann es sein, dass sich die heilige Maria ihr offenbart. Nun, wer ist jetzt diese heilige Maria? Das ist interessant. Was ist das für eine Persönlichkeit? An dieser Stelle möchte ich passen. Denn hier begibt man sich in den Bereich der Spekulation herein. Ist die heilige Maria, die diese Leute sehen, meine ich jetzt, ist das ein... Ich habe früher mich mit Parapsychologie auseinandergesetzt und es gibt so etwas wie ein Kollektivbild, zum Beispiel bei einer, wo praktisch alle Leute sich etwas gleichzeitig einbilden. Das ist möglich. Gibt es. Es gibt Parapsychologen, die sind da besser dran, dir das zu erklären. Es gibt, das ist zum Beispiel die berühmten Doppelgänger-Phänomene, da sind diese Dinge oft so zu erklären. Eine andere Möglichkeit ist, dass es Gandharvas sind. Ein Gandharva ist, der aus einer anderen Sphäre kommt und der ein pious Wesen ist. Man könnte da jetzt anfangen zu spekulieren, aber ich möchte da nicht spekulieren. Besonders nicht in einem Rahmen wie diesem, wo ich hier auf diesem Sitz sitze, der viel Tradition mit sich birgt. Nicht? Da kann man nicht irgendwie losspekulieren. Man würde plötzlich das Kissen vielleicht einen abschütteln. Ich muss da sehr aufpassen. Wenn man in spirituellen Kreisen spricht, heißt es vom Prabhupada, dann ist eine Disziplin, Entsagung des Geistes, dass man nur Authentisches aus den Schriften erzählt. Und ich traue mir hier schon zu, du kennst mich, du weißt, ich kann unglaublich spekulieren, wenn ich will. Nicht? Ich könnte schon los spekulieren, aber nicht in diesem Kreise und ich fühle mich da aber auch höchst unwohl. Ich würde sagen, das Sicherste ist, wenn wir einfach jeyatamang papadyante, in dem Maße, wie man sich mir hingibt, offenbare ich mich, Mama Vart Manu, Vart heißt Pfad, Vart, Mama Vart Manu Vartante Manushya Pakta Sarvashaha. Alle Manushyas, alle Menschen folgen mir, auch die Christen-Omis. Nicht? Und Krishna offenbart sich ihnen in der Weise, wie sie Gott oder mit Gott oder die Diener Gottes oder die Associates Gottes sehen wollen. Auf irgendeine Weise arrangiert er das. Ob er jetzt welche schickt oder ob er eine kollektive Massenillusion schafft oder was auch immer. Das ist seine Sache. Markus. Krishna ist sich direkt und indirekt über alles bewusst. Jetzt, ich habe es auch mal gehört. An dieser Stelle möchte ich bitten, die anderen Vaishnavas sich einzuschalten. Soweit ich das verstanden habe, bezieht sich dieses direkte Bewusstsein und dieses indirekte Bewusstsein auf die verschiedenen Aspekte Krishnas. Er ist direkt als Krishna, als die höchste Persönlichkeit Gottes bewusst und indirekt als Paramatma. So hatte ich das verstanden. Stimmt das oder gibt es dazu noch was zu sagen? Krishna Chaitanya Prabhu und Avinash Chandra Prabhu. Ach, die Bibel. Ja. Das ist, glaube ich, eine zufriedenstellende Antwort, oder? Krishna kann durch alle hören. Ja. Ja. Ja, das ist auch noch ein guter Zusatz. Krishna Chaitanya Prabhu hat noch gesagt, ich darf es nochmal wiederholen, für die Devotees, die nicht verstehen konnten. Und auch der spirituelle Meister kann über einen anderen Devotee erfahren, durch ein anderes Lebewesen. Nicht? Es braucht nicht immer nur so zu sein, dass der spirituelle Meister über Krishna von uns weiß, sondern auch durch ein anderes Lebewesen. Er machte diesen Punkt, um zu sagen, wie Krishna sich bewusst ist über indirekt und direkt durch, und zwar direkt natürlich ist klar und indirekt durch seine Erweiterung, wie auch durch Lebewesen. Zum Beispiel in der spirituellen Welt könnte man anführen, wo die Kuhhirtenjungen Krishna über alles Mögliche informieren. Nicht? Noch eine Frage? Ja, wie heißt du? Reza. Ja. Krishna hat verschiedene Kräfte. Das heißt, dass Krishnas Energien unbegrenzt viele sind. Im Grunde werden die einfachste oder gröbste Einteilung ist einmal diese materielle Energie, das ist eine Kraft Gottes, dann die Lebewesen und dann die spirituelle Manifestation, die spirituelle Welt. Und diese spirituelle Welt wiederum wird durch drei Energien getragen, nämlich Samvit, alles Wissen, Sandini, die Existenz, und Chladini, die Freudenkraft. Und diese Freudenkraft, die ist durch Liebe gekennzeichnet. Liebe oder die Liebe Gottes ist nur eines der unzähligen Kräfte Gottes, das ist natürlich für uns als Lebewesen besonders wichtig, diese Liebe, denn danach sehen wir uns. Und deswegen sagt man sehr oft, Gott ist Liebe, habe ich sehr oft schon gehört in verschiedenen Religionen. Nur Gott ist viel mehr noch als Liebe. Unzählig viele Energien. Ich habe jetzt drei Energien gegeben und innerhalb, also erwähnt, und innerhalb dieser drei Energien nochmal drei, und innerhalb dieser wieder eine, nämlich die Liebe. Es gibt aber unbegrenzt viele. Für uns ist aber Liebe besonders interessant, das ist richtig, denn wenn wir in dieser Liebe zu Gott, dieser Bhakti-Tradition drin sind, dann sind wir in der Lage, unser weltliches Leben aufzugeben und auch weltliche Religiosität aufzugeben. Ich habe gerade gehört, ich bin immer sehr fasziniert von, du bist auch von Persien? Wunderbar, wunderbar. Da gibt es diese Sufis. Sufis heißt übersetzt ins Deutsche die in Wolle gekleideten. Und das sind Mönche, die zu dem Zeitpunkt um das 15. Jahrhundert sich sehr verbreiteten. Im 15. Jahrhundert, das ist religiös eine sehr wichtige Zeit, da erschien Chaitanya Mahaprabhu, den man dort sieht in der Mitte und auch dort, wie er in den springt. Das ist die Inkarnation der Liebe zu Gott. Und als er in dieser Welt erschien, sah man in allen Religionen, wie plötzlich dieses wichtigste Prinzip, nämlich Liebe zu Gott, und sie beschäftigt sich ja mit Liebe Gottes, wie das plötzlich gepredigt wurde in dem Mittelmeerraum, also im Islam und nicht nur Mittelmeerraum, dem ganzen vom Islam bedeckten Landkreisen erschienen die Sufis. Hier in Deutschland gab es auch jemand, der das versuchte, nämlich Martin Luther. Der sagte, also diese Gesetze und Regeln, das ist nicht so wichtig wie Liebe zu Gott. Nicht? Und so gab es auch eine pervertierte Reflexion davon hier. In Indien, wie gesagt, wurden diese engen Formen des Kastenwesens durchbrochen vom Mahaprabhu. Diese Liebe zu Gott ist das höchste religiöse Prinzip im Grunde genommen. Und insofern kann man sagen, gibt es nur eine Religion. Doch Mahaprabhu, oder Chaitanya Mahaprabhu, dessen Lehre du unbedingt studieren musst, weil das geht dann nur um Bhakti, in der Essenz um Bhakti, er hat also das sehr, sehr stark gepredigt. Und mit seinem Erscheinen hier, das ist also historisch, hier in dieser Welt, da ging es in allen Religionen dann los. Sogar im Christentum. Ja. Oh, es gibt verschiedenste Stufen der Liebe. Es gibt Liebe zu Gott in einer, das ist die unterste Stufe, in einer Art neutralen Haltung. Dann gibt es, da ist ein bisschen Liebe da. Zum Beispiel, ja, da könnte man jetzt viele Beispiele geben, da ich gehe immer weiter. Dann gibt es Liebe zu Gott in einer brüderlichen Beziehung, wo man so wie für einen Bruder empfindet. Dann gibt es Liebe zu Gott. Das war davor, wie man erstmal, sorry, neutral, dann Dienertum, wie ein Diener zu sein, dann Brüderlichkeit, dann Elterlichkeit und dann die Liebe eines Geliebten zu seiner Geliebten. Da gibt es also diese verschiedenen Schattierungen der Liebe. Da findest du auch in Mahaprabhus Lehre unglaublich drüber gesprochen. Man nennt das Rasa, das Wissen um Rasa, den Wohlgeschmack in der Liebe. Wenn man fragt Liebe, dann muss man sofort fragen, was für eine Liebe? Die Liebe zum Beispiel, die ein Elternteil zu dem Sohn empfindet, die ist eine völlig andere Liebe, als die Liebe, die eine Geliebte für ihren Geliebten empfindet. Nicht? Einmal macht das Elternteil Gugu Gaga, Gugu Gaga. Und aber in einer anderen Beziehung würde man nicht Gugu Gaga sagen. Nee. So gibt es also doch große Unterschiede in der Liebe. Aber Liebe zu Gott ist schon, soweit ich weiß, ich habe es jetzt nicht. Ja, es ist das höchste Ziel im Leben auf alle Fälle. Schon, das ist sehr hoch. Mm-hmm. Ja. Ob es eine Stufe gibt, wo Gott in sich verliebt wird? Höher als diese Stufe. Oh ja. Ach, es gibt da, das ist ein sehr fortgeschrittenes Thema. Ich würde vorschlagen, dass wir uns darüber mal, wenn wir da jetzt losgehen, das würde praktisch in die, da müsste man sehr tief gleich gehen. Da kann man nicht, ich kann sagen, ja, so viel kann man in diesem Rahmen sagen. Aber wenn man dann sagt, wie ja, dann, wir können uns ja, du bist heute hier wahrscheinlich, oder? Gut, wir können uns ja nicht sehen. Gut, noch jemand? Ist auch ein bisschen spät. Und die Frage ist, wo ist Prasadam eigentlich? Gut, wir lassen uns hier mal Hare Krishna aufleuchten, Shri Prabhupada.